Schönen Abend hier in Karlsruhe und Dankeschön für die Einladung. Ich möchte vorab sagen, dass ich mit Brigitte die Einschätzung teile, dass diese Krise in der Form für einen Großteil der Linken und der Gewerkschaften unerwartet kommt, dass sie vor allem darauf nicht vorbereitet ist. Das ist relativ rege Interesse hier in Karlsruhe, was ich auch in einer ganzen Reihe von Städten in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz in den letzten 4 Wochen feststellen konnte. Damit korrespondiert, dass die Leute ein großes Bedürfnis haben, zu wissen, was man tun könnte oder auch wie man das Ganze erklären kann und wohin das Ganze gehen könnte. Ich und eine Reihe von mehr oder weniger bekannten Linken in Deutschland, darunter ein Mensch, Lukas Zeise von der Financial Times Deutschland, der Thomas Kuczynski, der Georg Filbert, einige junge Weltredakteure und so weiter, haben vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr die Zeitschrift Luna Park 21, Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie, gegründet. Wir haben uns dieses Umfeld jetzt nicht gewünscht, aber es ist natürlich ein Marktumfeld, wo man so eine Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie relativ gut platzieren kann. Ich habe gerade druckfrisch die neue Nummer 4 mitgebracht, wo ein Großteil dessen, was ich sagen werde, abgehandelt wird. Ansonsten auch ein Werbeexemplar von der vorletzten Ausgabe mitgenommen. Wir haben uns das Anliegen gemacht, eben nicht nur zu erklären, was diese Weltwirtschaft ausmacht und wie sie zustande kommt, sondern eben auch Beispiele zu geben, was man dagegen tun kann und wer was dagegen macht, also auch welcher subjektive Faktor es heute gibt, welche persönlichen Beispiele, welche organisierten Beispiele. Das wird auch der letzte Teil von meinem Referat sein. Ich möchte mit euch eingehen auf 5 verschiedenen Ebenen zu dem Thema, zu dem wir heute zusammen sind. Einmal Besichtigung eines Schwelbrandes, wie ich es nenne. Einmal besichtigen, was momentan weltweit in dieser Krise abgeht. Ich möchte zweitens eingehen auf die Reaktionen der bürgerlichen Regierungen darauf, wie die zu bewerten sind, was die bringen und wem die was bringen. Ich werde drittens eingehen auf die Verschränkung von verschiedenen Formen der Krise, warum diese Krise möglicherweise oder wahrscheinlich sogar eine wirklich historische Weltwirtschaftskrise darstellt. Ich werde dann eingehen kurz darauf, was uns wahrscheinlich im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr erwarten wird, konkret in der realen Wirtschaft, und schließlich auf die Frage, die ja allen unter den Nägeln brennt, nämlich die Frage, was sind die Antworten, auch was sind die Aufgaben einer Linken im breiteren Sinn. Zum ersten Aspekt, zum Aspekt Besichtigung eines Schwelbrandes. Ich habe in meinen jüngsten Artikeln in der Jungen Welt, in konkret im Januarheft und in Luna Park 21, dieses Bild eines Schwelbrandes gewählt. Das heißt, das Bild, das wir seit Frühsommer 2007 immer wieder neue Brände aufflackern sehen in der Gesamtarchitektur der Weltwirtschaft, dass diese neuen Brände immer wieder kurz gelöscht wird, dass dann der Eindruck entsteht, aha, jetzt ist es irgendwie in den Griff gekommen, dann flackert ein Brand an anderer Stelle dieses Gebäudes der Weltarchitektur der Ökonomie auf, wird wieder gelöscht, aber immer wieder wirkt es zurück auf die gesamte Konstruktion dieses Gebäudes und schwächt die gesamte Konstruktion, sodass allmählich immer mehr der Eindruck entsteht, es ist nicht irgendwie eine Geschichte in den USA, nicht irgendwie eine Geschichte von Subprime-Krediten, nicht irgendeine Geschichte von Immobilien- und Bankengeschäften, nicht irgendwo eine Geschichte nur von Börsen, sondern es geht um die Substanz der kapitalistischen Ökonomie. Ich möchte auf einigen Brandstellen in diesem Schwelbrand eingehen. Zunächst auf das Beispiel des Immobiliensektors. Das war ja im Frühsommer 2007 der Ausgangspunkt gewesen, wo die meisten gedacht haben, naja, wir lernen ein paar neue Begriffe. Subprime Crisis ist ein neuer Begriff, der damals die Runde machte. Auch ein paar neue nette Firmennamen wie Fannie Mae und Freddie Mac, was ja auch ganz lustige Namen für Großkonzerne sind. Ja, immer mehr ist klar geworden, dass das doch eine Sache ist, die die Weltwirtschaft insgesamt berührt. Es gab dann im großen Maßstab eine Verstaatlichung von Fannie Mae und Freddie Mae. Das sind die größten Hypothekenversicherer der Welt. Es gab dann auch extra Gelder, um faule Kredite in diesem Sektor aufzukaufen. Es schien, dass damit diese Brandfläche im Immobiliensektor gelöscht wäre. Inzwischen stellen wir fest, Ende des Jahres 2008, dass von den 75,5 Millionen US-Haushalte, die ein eigenes Haus haben oder eigene 4 Wände haben, mal drei ungefähr, kommen wir auf 210 Millionen Menschen, die darin ungefähr leben dürften. Dass von denen zwischen
200 Millionen leben da schon in den USA.
200.
Nee, ich habe gehört 300 Millionen.
Okay. Okay. Dass von denen inzwischen 12 Millionen Haushalte, also 45 Millionen Haushalte, 12 Millionen Haushalte underwater sind. Damit ist gemeint, dass der Wert ihrer Häuser geringer ist als die Kredite, die darauf liegen. Das führt dazu, dass natürlich die Banken unruhig werden und dass allein in diesem Jahr 2008 eine Million Zwangsversteigerungen gibt, also Häuser, eine Million Häuser zwangsversteigert werden. Wenn man das mal drei nimmt, rund 3 Millionen mindestens Menschen kein Haus mehr haben werden nach dieser Zwangsversteigerung. Es ist inzwischen auch so, dass diese Immobilienkrise längst in Irland, in Spanien und in Großbritannien massiv Einzug gehalten hat. In Großbritannien zum Beispiel heutige Schlagzeile oder gestrige Schlagzeile: Briten zittern vor Immobiliencrash. Man geht davon aus, dass in dieser Krise in diesem Jahr schon 25%, im nächsten Jahr nochmal 25% der Wert aller Immobilien in Großbritannien verliert. 50%, Halbierung der Werte aller Häuser in Großbritannien, was also die gleiche Folge haben wird. Die Leute haben mehr Kredite, als das Haus dann wert ist, mit entsprechenden Folgen für die Leute, die darin wohnen, und Folgen für die Kreditwirtschaft. Zweiter Brandherd: Bankenkrise. Wir haben auch im Sommer letzten Jahres und Ende letzten Jahres mitbekommen, dass erste Banken eingestürzt sind. Damals sagte man, da ist ein Problem von England oder Schottland, wo die Northern Rock Bank eingestürzt ist und verstaatlicht werden muss. Zum ersten Mal sich große Schlangen an Bankschaltern gebildet haben. Fotos wie 1929, 30, 31, 32. Im Frühjahr dieses Jahres 2008 waren dann die USA dran, wo zum ersten Mal die sechstgrößte Investmentbank, damals Bear Stearns, in Pleite ging oder aufgekauft werden musste und staatlich gerettet werden musste. Im September dieses Jahres, ein paar Wochen nur noch her, wurde die größte Versicherung der Welt verstaatlicht, nämlich die American International Group, und aufgefangen. Am 15.09. dieses Jahres gab es dann die Lehman Brothers Pleite, wo zum ersten Mal man sagte, okay, man kann nicht immer als Staat einspringen, muss man ein Exempel statuieren, und die viertgrößte Investmentbank wurde dann pleite, ließ man dann pleite gehen. Kurz danach hieß es, war der größte Fehler, den man machen konnte, weil es insgesamt weltweites Misstrauen einzog im Bankensektor und hat ein 700 Milliarden US-Dollar Bankenrettungsprogramm aufgelegt in den USA, wo alle Banken, die Schwierigkeiten haben, einfach anklopfen können und sagen können, wir brauchen dringend 1, 2, 3, 4, 5, 30 Milliarden Dollar. Damals hat unsere Regierung unter Merkel und Steinbrück noch abgewunken und gesagt, das ist ein Problem der USA, haben wir keinen Bedarf, sowas Ähnliches zu machen. Dann kam über Nacht die Krise der Hypo Real Estate, einer früheren staatlichen bayerischen Bank, die gleichzeitig eine frühere staatliche Pfandanstalt, die DEPFA, die deutsche Pfandanstalt, die nach Irland ausgezogen ist und besonders günstig keine Steuern mehr zahlen muss, die Eigentum der Hypo Real Estate würde, die geriet in Schwierigkeiten. Über Nacht musste die Bundesregierung 30 Milliarden, später nochmal 50 Milliarden Euro nachschießen, um nur eine Bank zu retten. Darauf wurde gesagt, es hat keinen Sinn, dass wir jede Einzelbank jetzt retten. Wir müssen auch ein 500 Milliarden Euro Bankenrettungsprogramm in Deutschland auflegen. Mit dem gleichen Effekt, dass jetzt einzelne Banken, sogar die VW Bank gestern, ja, die Woche Milliardengewinne, Porsche ist der Eigentümer, gemacht. Und die Bank von VW kommt auch und klopft an, wir wollen 3, 4, 5, 10 Milliarden Euro haben, weil wir Schwierigkeiten im Finanzierungsgeschäft für Autos haben. Es hieß denn auch mit den Bankenrettungsprogrammen, das gab es in England eins, in Italien eins, in Frankreich eins, in Österreich und so weiter, sei damit der Kittel geflickt. Und man könnte jetzt mal diesen Brandherd als gelöscht bezeichnen. Daraufhin brachen die Bankenkrisen an ganz ungewöhnlichen Stellen auf. In der sicheren Schweiz, wo jeder dachte, das Alpenland wäre eine Festung und wäre absolut integer, wo plötzlich über Nacht die UBS einen 70 Milliarden Franklin-Kredit brauchte und die Staatsregierung einspringen musste. Gleich darauf sprang die Krise zurück nach Deutschland, wo die Hypo Real Estate sagte, ich habe schon gesagt, 30 Milliarden reichen nicht, wir brauchen nochmal 50 Milliarden, um eine Bank zu retten. Kurz darauf hat Herr Seehofer festgestellt, dass seine Landesbank, die Bayernbank, nicht mehr sicher ist. Kurz darauf haben die schon geretteten Banken Fannie Mae und Freddie Mac und die schon gerettete Versicherung American International Group gesagt, auch da reichen die Gelder nicht. Nochmal doppelt so viel wie bei der ersten Rettungsaktion sind da nötig, um diesen Brandherd zu löschen. Das Handelsblatt schrieb am 22. Oktober, bis Herbst 2009 müssen die deutschen Banken Anleihen über 370 Milliarden Euro refinanzieren. Das wird angesichts der Finanzkrise überhaupt nicht möglich sein. Zitat Ende. 370 Milliarden Euro, die Ende nächsten Jahres noch mehr anstehen werden, die gar nicht da sind, wo man erwarten kann, dass da diese Bankenkrise im nächsten Jahr oder im Frühjahr, wann auch immer, noch mal massiv aufbrechen wird. Nächster Brandherd, Börsen. Wir haben seit Juli 2007 und bis November 2008 immer wieder erlebt, dass es neue massive Einbrüche in den weltweiten Börsen gab, zwischendrin kleine Erholungspausen gab, mit der Börsianer sagt Seitwärtsbewegungen, wo ein bestimmter Stand verteidigt werden konnte. Dann war einmal 6.000 DAX-Einheit war die Verteidigungslinie, dann 5.000 DAX-Einheit Verteidigungslinie, 4.500 DAX-Verteidigungslinie, immer unterbrochen wurde, durchbrochen wurde und zum Teil wieder sich stabilisiert hat. Es hieß jetzt, dass mit den Bankenrettungsplänen, mit den einzelnen Konjunkturprogrammen, auf die ich noch eingehen werde, teilweise eine Beruhigung eingekehrt wäre. Die ist in den letzten 10 Tagen auch tatsächlich da. In den letzten Tagen stieg zum Teil der DAX wieder. Was er heute gemacht hat, weiß ich jetzt gar nicht. Ist auch nicht so entscheidend. Aber es gibt längst neue Schauplätze, wo die Börsen einbrechen, die jetzt nicht so im Zentrum wie Tokio, New York, London, Frankfurt oder Paris oder Zürich liegen, nämlich Russland, Südkorea und China, wo die Börsen in den Schwellenländern zum Teil größere Einbrüche erlebt haben und erleben als in den klassischen imperialistischen Zentren. Das heißt, der Rückgang der Börsenkurse in diesen 3 Ländern, Russland, China und Südkorea, ist deutlich stärker als in den kapitalistischen Zentren. In Russland ist es so, dass seit September dieses Jahres die Börsen an 30 Tagen komplett geschlossen werden mussten, weil jeweils an diesen 30 Tagen die Einbrüche um mehr als 10% nach unten gingen und die russische Börsenaufsicht Sicherungen eingebaut hat, damit nicht die Sicherungen alle durchbrennen, wo nach 10% die Leute gesagt wird, um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr, geht nach Hause, trinkt einen Wodka, kommt morgen wieder, wir gucken weiter, um eben dieses Durchbrennen aller Sicherungen zu vermeiden. Um euch mal ein Bild zu machen über die weltweite Börsensituation. Es gab Anfang dieses Jahres, ja, Ende 2007, eine weltweite Weltaktienmarktkapitalisierung. Das heißt, alle Aktien der Welt, an den bekannten Aktienplätzen, aber auch in Burkina Faso, alle zusammen, hatten einen Gesamtwert von 65.000 Milliarden US-Dollar oder in deutschen Billionen in 65 Billionen US-Dollar. Dieser aktuelle Wert ist gesunken auf 40 Billionen US-Dollar oder 40.000 Milliarden US-Dollar. Also eine Abwertung bereits um 40%, trotz der gelegentlichen Wellenbewegung, die jetzt in den ersten 10, 11 Monaten dieses Jahres stattgefunden hat. Nächster Brandherd, Staatskrise, Staatsbankrotte. Anfang Oktober gab es den drohenden Staatsbankrott von Island. Eine ganze Reihe von Kommentatoren haben das folkloristisch gesehen, haben gesagt, naja, die 320.000 Nachfahren der Wikinger haben sich irgendwo im Geysir-Casino verspekuliert, verzockt, das ist irgendwie ertragbar. Kaupthing-Bank, nie gehört, keine Ahnung. Was, 30.000 Deutsche haben ihr Geld bei der Kaupthing-Bank angelegt? Das war ein Fehler, offensichtlich ein Fehler. Dann ist die Europäische Union, der IWF, als Feuerlöscher aufgetreten. Das ist ja kein Problem, kriegen wir in den Griff, wir geben eine neue Kredite. Mit der Auflage sollen bitte schön dem Euro beitreten und der Europäischen Union beitreten, was eine Diskussion ist, ein Deal ist, eine Erpressung ist, dieser 320.000 Menschen auf Island. Aber danach kamen eben einige andere Länder an die Reihe, wo es nicht mehr um 320.000 Leute geht. Ungarn stand vor 4 Wochen kurz vor der Staatspleite, das sind schon mal 17 oder 15 Mal mehr im Bruttoinlandsprodukt und mehr bei der Bevölkerung, die angesprochen sind. Das nächste Land, was wahrscheinlich im Frühjahr Staatsbankrott anmelden wird, ist Ukraine, was nochmal bedeutend mehr an Wirtschaft im Gewicht darstellt. Weißrussland, Lettland hat Ähnliches auch schon angemeldet. Auch die anderen baltischen Staaten stehen in dieser Reihe. Übrigens, wenn es gesagt wird, die Ungarn haben auch irgendwie Scheiße gebaut, die sind hochverschuldet, dann muss man die Zahlen mal angucken. Die ungarische Staatsschuld, also alle öffentlichen Schulden von Kommunen, Bezirken und vom Bund Ungarn belaufen sich auf gemessen am Bruttoinlandprodukt auf 67%. Die deutsche öffentliche Schuld liegt bei 63% des deutschen Bruttoinlandsprodukts, also gleich hoch wie die ungarische. Jetzt haben die Ungarn ein Problem. Das Problem liegt darin, dass sie ihre Schulden primär in Euros und in Dollars gemacht haben. dass sie weithin einen Forint haben, dass der Forint in der Krise um 40% abgewertet wurde, sodass ihre Schuld plötzlich um 40% stieg, gemessen in Dollar und in Euro. Das macht ein besonderes Problem natürlich auch. Aber zunächst mal haben sie nicht mehr schlecht gewirtschaftet wie die deutsche Ökonomie und weit, weit weniger schlecht gewirtschaftet als die italienische, griechische, belgische oder japanische Ökonomie. Also, die Schulden in Italien, also alle öffentlichen Schulden Italiens, liegen bei 110% des italienischen Bruttoinlandsprodukts, fast doppelt so hoch wie die ungarischen. Die Schulden von Griechenland liegen bei 120% des griechischen Bruttoinlandproduktes. Die Schulden von Belgien liegen bei 140% des belgischen Bruttoinlandproduktes. Und die Schulden von Japan liegen bei 195% des japanischen Bruttoinlandproduktes. So. Das kann man sich ungefähr vorstellen. Also wenn man schon sagt, Ungarn ist verschuldet und hochverschuldet, braucht dringend IWF-Kredit und so weiter, kann man sich vorstellen, was ausmacht, wenn unter bestimmten Bedingungen eben Japan zum Beispiel, die zweitgrößte Ökonomie der Welt, in so eine Krise gerät oder wenn Italien, Griechenland in so eine Krise gerät. Übrigens, die Unruhen in Griechenland und die Straßenschlachten hängen auch mit der Wirtschaftskrise zusammen, wo die Leute einfach das Gefühl haben, die Upper Class verkauft sie einfach und profitiert, ist total zutiefst korrupt und die ungarischen Staatsschulden haben was zu tun damit, dass die Leute sich alle bereichert haben, während gleichzeitig Bildung, Schulwesen und so weiter, Uniwesen und so weiter, Jobsituation katastrophal aussieht. Das ist der soziale Hintergrund, nicht, dass die Leute nur randalieren, wie alle Nachrichtensprecher sagen, sondern haben einige soziale gute Gründe. Apropos Island, diese Nachfahren der Wikinger haben vor einigen Tagen die Nationalbank besetzt in Island. Ist nicht groß aufgefallen, weil die isländische Polizei auch die Türen dann aufgemacht hat und sagt, okay, ihr könnt reingehen, ist eh nichts mehr drin. Trotzdem, es könnte ja auch anderswo Schule machen, Fort Knox zum Beispiel, wo auch immer, dann würden die Reaktionen vielleicht anders sein. Brandherdölpreis. Noch vor 6 Monaten wurde zu Recht gesagt, bei mir auch in der vorletzten Ausgabe von Luna Park 21, dass wir eine Krise haben, die stark von einem extrem hohen Ölpreis abhängig ist, dass damals der Ölpreis bei 147 Dollar je Fass lag, bei der texanischen Sorte WTI und bei 155 Dollar je Fass bei der Nordsee-Sorte Brent Oil. Wir haben jetzt einen Ölpreis von 40 Dollar je Fass statt 140. Die Experten sagen voraus, es kann auf 25 Dollar je Fass sinken. Könnte man sagen, prima, gelöschter Brandherd, kein Peak Oil mehr, also keine Gefahr, dass Öl zu knapp sein würde, Pfeifendeckel. Man muss sagen, beides war wahr, es ist Peak Oil da, Öl ist knapp und nicht endlich weiter forderbar, aber der katastrophale oder extreme Rückgang des Ölpreises von 145 auf 40 und weniger ist Krisenfaktor. Das heißt, in dem Maß, wie Öl knapp war, und die Nachfrage noch boomte, war der Preis so hoch. Im halben Jahr sackte er auf weniger als ein Drittel runter. Und das ist ein Faktor des Nachfragerückgangs, der eben Stichwort globale Krise, Stichwort Speditionsgewerbe, Stichwort Containerschifffahrt, Stichwort auch Auto, Benzinkonsum und so weiter, massiv zu einem Nachfragerückgang führt, auf den eigentlich zunächst mal die Kapazitäten nicht reagieren. Die sind zunächst mal da, die Raffinerien. Wenn die zu 60% ausgelastet sind, geht nach Angebot und Nachfrage eben der Preis entsprechend massiv zurück. Man kann auch sagen, dass im Grunde seit 1973 ein hoher Ölpreis vor der Krise immer normal war und ein Abfall in der Krise immer normal war und dass immer vor Krisen, also 1973 vor der Krise 74, 75, 79 vor der Krise 80, 82, 89 vor der Krise 90, 92, 99 vor der Krise 2000, 2001 und jetzt wieder 2007, 2008 vor der Krise 2008, 2009 immer der Ölpreis extrem in die Höhe schnellte, um dann in der Krise wieder runter zu fallen. Wobei das zu neuen Verwerfungen führt, der Verfall des Ölpreises, dass zum Beispiel Venezuela oder Russland zwar nicht mit 140 Dollar je Fass kalkuliert haben, aber mit 80, 90 Dollar je Fass kalkuliert haben. Alle Experten, ich auch, haben gedacht, naja, ich bin kein Experte in dem Fall, aber alle Experten haben gesagt, naja, mehr als 80, 70 wird er nicht runterfallen. 40, 30, 20 hat niemand mit gerechnet. Ist heute alles möglich in dieser extremen Krise. Das führt auch zu völlig absurden Geschichten, zum Beispiel dazu, dass vor einigen Wochen in Dubai dieses Luxusresort eröffnet wurde, mit super Hotels, Wohnungen für Millionäre und so weiter, mit dem teuersten Feuerwerk der Welt und so weiter. Aber gleichzeitig die Schlagzeile am 21.11.2008 im Handelsblatt lautet: Abu Dhabi soll Dubai vor Ruin retten. Es geht darum, dass eben das alles wirklich im Wortsinn auf Sand gebaut ist, dass Dubai völlig sich verspekuliert hat und die ganzen Investments in Emirates, einer der größten Fluglinien der Welt, in dem größten Seehafen der Welt, der gerade fertig gebaut werden soll, in Dubai, alles auf Sand gebaut ist und jetzt die Gelder nicht mehr da sind, Immobilienpreise auch zurückgehen und jetzt das Nachbarland Abu Dhabi gefragt ist, die eben noch ein bisschen mehr Ölreserven und Geldreserven haben, ob sie Dubai vor dem Konkurs retten, obwohl gerade die Reichen mit ein paar tausend Tonnen Kaviar da eine große Sause veranstaltet haben. Soweit zunächst mal ein Tour d'horizon durch diese verschiedenen Brandherde und Krisenherde. Damit komme ich zum zweiten Bereich, nämlich zum Bereich, kann man sagen, dass diese Programme, die momentan gemacht werden, funktionieren. Dass die Bankenrettungspläne und die Ansätze von Konjunkturprogrammen irgendeinen Sinn machen würden. Und welchen Wert haben die Programme? Zunächst muss man ja sagen, ich glaube, Brigitte hat es angedeutet, dass wir bis vor halben Jahr den Plan A hatten. Der Plan A hieß, der Markt wird es richten. Ja? Oder auch mit diesem Fallschirmspringer, dem Liberalen, der sagte, Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt. Punkt. So. Aber dass jetzt so eine Kehrtwendung stattfinden würde und dass auch, muss ich auch sagen, meine Freunde von ATTAC, ich bin ja auch im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC, dass meine Freunde von ATTAC und alle, auch Gewerkschaften, alle, die gesagt haben, ja, es ist irgendwo wahr, der Staat spielt keine Rolle mehr, der Staat ist weg, der Nationalstaat hat keine Kraft, das globale Finanzkapital regiert und hat alle Macht der Welt, das erleben wir, innerhalb von wenigen Tagen, dass Plan B gilt, nämlich der Staat soll es richten. Der Markt hat versagt, ja. Wenn es Josef Ackermann sagt, muss er recht haben. Ja? Wenn er das sagt, egal, aber vom Jahresgegenteil gesagt, vom halben Jahr, aber er sagt heute, er hat keinen Glauben mehr an den Markt, keinen Glauben mehr an den Markt, der Staat muss jetzt zur Hilfe kommen. Und der Staat tut es ja auch. Und der Staat kommt auch nicht allgemein dem Finanzkapital zur Hilfe, sondern der nationale Staat der USA rettet die nationalen Banken der USA. Der nationale Staat der Franzosen rettet die nationalen Banken der Franzosen. Der nationale Staat von Deutschland rettet die deutschen Banken. Und die Schweizer retten ihre Bank UBS oder Swiss Kredit zum Beispiel. Das ist wirklich interessant. Und dass sogar die Kapitalisten, die jetzt Filialen gegründet haben, Lehman Brothers zum Beispiel, in anderen Ländern gekniffen sind, wo dann der deutsche Staat sagt, nee, da kommen wir nicht für auf. Obwohl Lehman Brothers Deutschland einen Sozialdemokraten als Boss hat, Herrn Buri, weiß keiner, muss man wissen. Und obwohl Herr Buri eingetreten ist mit Lehman Brothers Deutschland in den Einlagesicherungsfonds, hat zunächst Herr Steinbrück gesagt, halt, das US-Kapital, die müssen wir ein Moratorium haben, die werden nicht sofort ausgezahlt, obwohl sozialdemokratische Kommunen da drin hängen und massenhaft durch Herrn Buri, Sozialdemokrat, verführt worden sind, Lörrach zum Beispiel, bei Lehman Brothers Geld anzulegen, Wertpapiere zu kaufen, die jetzt eben als faule Wertpapiere sicher Wiesen haben. Man muss sich also die Frage stellen, sind diese Löschaktionen sinnvoll? Machen sie Sinn? Und die Antwort lautet, um beim Letzteren zu beginnen, ja, sie machen Sinn, aber nur für ganz wenige Betroffene, und zwar für diejenigen, die das Desaster angerichtet haben. Das heißt, die Bankenrettungsprogramme sind primär Rettungsprogramme für die Banken, die das Desaster der letzten 15 Jahre angerichtet haben, damit die mit Geld die Party durch die Hintertür verlassen können. Das ist eigentlich die Hauptfunktion dieser Bankenrettungsprogramme. Das heißt, man kann sogar, und ich habe das in dem neuen Blatt von Luna Park 21 gemacht, personell festmachen, dass die Top-Banker der jeweiligen Länder, USA, Deutschland, Schweiz, Großbritannien, für die habe ich es konkret personell festgemacht, dass die Top-Banker diese Pläne geschrieben haben, persönlich geschrieben haben und persönlich ihre Pläne im Parlament durchgewunken worden sind. Das heißt, konkret in den USA war das Hank Henry Paulson gewesen, der Multimilliardär ist, der sich den Job eines Finanzministers nur antut, um genau dieses Bankenrettungsprogramm durchzuziehen, dann wird er wieder weg sein, der Goldman Sachs Chef war, der Lehman Brothers auch im Interesse von Goldman Sachs pleite gehen ließ, gleichzeitig wegen persönlicher Verflechtungen AIG gerettet hat und er gleichzeitig als Milliardär Hand in Hand mit den 7 Top-Bankern diesen 700 Milliarden Dollar Bankenrettungsplan der USA geschrieben hat und durch das Parlament den Kongress gebracht hat. In Großbritannien wurde ein 250 Milliarden Pound-Plan aufgelegt. Dieser Pound-Plan war konkret datierbar, zwar von Gordon Brown hervorgebracht worden, aber am Abend vorher in einem Restaurant mit den Chefs der 4 größten Banken im Detail ausgearbeitet worden. Der Name des Restaurants ist bekannt. Und es gab 2 Leute in der Regierung von Gordon Brown, nämlich ein gewisser Paul Miners, vielfacher Millionär, Ex-Top-Banker von Rothschild, und eine gewisse Shriti Vadera von UBS Warburg, die auch in der Regierung hockt, aber gleichzeitig Bankerin ist, die konkret die Detailarbeit, die Fleißarbeit gemacht haben, um im Sinne der Banker diesen Plan exakt so sauber auszuarbeiten. In der Schweiz fand die Rettung der UBS Bank in Form eines 68 Milliarden Schweizer Franken staatliche Hilfekredits statt auf Basis eines Telefonats zwischen dem UBS-Präsidenten Peter Kurer mit dem Präsidenten der Eidgenössischen Bankenkommission Eugen Haltiner, wobei beide frühere, also der eine ist UBS-Chef, der andere war früher UBS-Vize gewesen. Die Einigung bestand darauf, dass man eine Bad Bank, eine Bad Swiss Bank gründet auf Cayman Islands, wo alle faulen Kredite von der UBS im Wert von 68 Milliarden Franken angesiedelt sind. Die gehört jetzt dem Staat. Also, ups, der Steuerberater hat jetzt plötzlich UBS-Gelder als Eigentum, aber faule Kredite. Und die sind sicherheitshalber auf den Cayman Islands, damit keiner genau nachgucken kann, was da an faulen Werten genau drin steckt. In Deutschland gibt es laut Süddeutscher Zeitung vom 13. Oktober ein Komitee zur Rettung der deutschen Banken. Wörtliches Zitat. Die Süddeutsche hat die ganze Seite gebraucht, um darzulegen, welche, ich glaube, 7 Leute das Komitee bilden. Einmal Herr Axel Weber von der Bundesbank, zweitens Herr Jochen Sanio von der BaFin, Bankenaufsicht, drittens Herr Josef Ackermann, der persönlich immer mitgeschrieben hat, viertens Herr Peer Steinbrück und schließlich 2 Staatssekretäre, Jörg Asmussen und Jens Weidmann vom Bundeskanzleramt und Jörg Asmussen vom Steinbrück, die beide direkte Kontakte zu der Bankenwelt haben. Die haben im Detail diesen Bankenrettungsplan im Wert von, glaube ich, 400 oder 500 Milliarden, 480 Milliarden Euro von Deutschland geschrieben. Und dann ist so interessant, wie würden diese Bankenrettungspläne denn legalisiert? Man kann sagen, das erfolgte im Stil des aufgeklärten Absolutismus. Das heißt, die Parlamente waren als Alibi für die real Herrschenden vorhanden. Das führte dazu, genau, dass in den USA man zweimal abstimmen musste, bis man richtig abgestimmt hat. Der Kongress hat zunächst mal falsch abgestimmt und den Plan abgelehnt. Daraufhin gab es Hinterzimmertreffen zwischen Hank Paulsen und Frau Pelosi und einigen anderen Leuten. Hank Paulsen sollte dabei, also der Finanzminister soll dabei auf die Knie gegangen sein, als Republikaner. Und die Demokratin Pelosi gesagt haben, ich flehe Sie an, bringen Sie Ihre Partei dazu, dass sie diesem Plan zustimmt. Worauf Pelosi sagte, ich wusste gar nicht, dass Sie katholisch sind. Und sagte, ist doch verrückt, dass die Republikaner gegen den Plan des republikanischen Finanzministers stimmen. Die Antwort war klar, wir müssen nochmal abstimmen, bis richtig abgestimmt wird. Und zwischendrin die Abgeordneten 2 Nächte lang bearbeiten. Das ist passiert und daraufhin wurde auch richtig abgestimmt. In Deutschland und in Großbritannien hatten die Verantwortlichen im Bundestag genau 3 Tage in Deutschland und 4 Tage in Großbritannien, um diese entsprechenden Abstimmungen durchzuziehen, wobei alle Parteien, auch die Linke in Deutschland, diesem extremen Plan zugestimmt hat, obwohl es gegen alle Regeln des Parlamentarismus, außer Krieg vielleicht, ja, das geht eigentlich nicht, dass man in 3-4 Tagen alle 3 Lesungen, also Lesung 1 durch alle Ausschüsse durch, Lesung 2, Lesung 3, Abstimmung, Bundesrat, Präsident unterschreibt, alles fertig, am Montag drauf noch, gleich noch die Ausführungsbestimmung und im Gesetzblatt. Geht normal gar nie, aber da ging es plötzlich innerhalb von 4-5 Tagen wurde der Plan durchgewunken. Und in der Schweiz, besonders originell, ist das Ganze ohne Parlament nach dem Notverordnungsrecht durchgezogen worden, was nur für Kriege eigentlich gilt. In dem Fall ist eben auch ein Krieg der Reichen gegen die Normalbevölkerung hat hier stattgefunden. Das Verrückte ist jetzt, dass diese Bankenrettungspläne eben nicht dazu führen, dass die Banken Kredite geben würden. Im Gegenteil, es gibt eine ganze Reihe von Artikeln, die sagen, dass die Banken diese Gelder horten, um in der Krise Schätze zu haben, um andere Banken aufzukaufen oder um das Ganze zu bunkern. Das ist hier eine Schlagzeile aus einer österreichischen Zeitung. Banken bunkern das Geld, der Kredithahn bleibt zu. Das gilt weltweit so. Die sind ja nicht verrückt, wenn die jetzt wissen, es beginnt jetzt eine Wirtschaftskrise. Warum sollen die dann neue Kredite vergeben, wenn ohnehin ansteht, dass neue, andere Firmen möglicherweise in Konkurs gehen? Da der Staat eben selber nicht die Banken übernommen hat, sondern weiter sie Privatbanken sein lässt, ist klar, dass eben als Privatbanken richtig, finde ich, absolut richtig reagieren und sagen, wir halten den Kredithahn zu, weil es zu riskant momentan ist. Wir halten alles gebunkert, um in der Krise bestehen zu können. Also aus privatwirtschaftlichen Gründen ist es richtig. Was die Konjunkturprogramme betrifft, muss man sagen, dass ein bisschen der Eindruck entsteht, es gäbe so eine Art Neo-Keynesianismus. Herr Schäuble sagt, muss umdenken, neo-keynesianisch jetzt umdenken, völlig erstaunlich. Sarkozy sagt, er muss unbedingt vom Staat aus jetzt Konjunkturprogramme auflegen. USA, Obama sagt, er würde $200 Milliarden möglicherweise im nächsten Jahr, im Februar auflegen und so weiter. Allerdings muss man sagen, dass diese Programme eher eklektisch momentan stattfinden und eher sehr widersprüchlich sind. Zunächst mal zu den Dimensionen. Alle Bankenrettungsprogramme, die jetzt rein auf den Finanzsektor orientiert sind, mit dem Maßgabe, dass den Banken überhaupt nichts passiert, dass sie einfach Knete kriegen und ihnen in der Casino-Sprache gesagt wird, fett wird das schön, macht nochmal euer Spiel. Ja, also die Spieler, die alles verspielt haben und die jetzt eigentlich nichts mehr haben, eigentlich gehen müssen oder sich zum Fenster rausspringen, hier ist hoch genug, siebten Stock rausspringen müssten, denen wird gesagt, nein, bleibt da, ihr dürft nochmal spielen, wir geben nochmal Staatsknete für das gleiche Spiel. Fett wird das schön, nochmal, en haute fois. So, diese Bankenrettungsprogramme belaufen sich auf insgesamt weltweit gesehen rund 3.500 Milliarden US-Dollar oder 3,5 Billionen US-Dollar. Alle Konjunkturprogramme, die bisher bekannt geworden sind, belaufen sich auf rund 900 Milliarden oder 0,9 Billionen US-Dollar, wobei die Chinesen mit 650 Milliarden US-Dollar das größte Programm aufgelegt haben, auch gemessen an Bruttoinlandsprodukt, das absolut Größe aufgelegt haben. Wenn das wegrechnen würde, kommt es auf ungefähr 300, jetzt ohne Obama im nächsten Jahr, das kann man nicht genau einschätzen, wenn die dazukommen soll, kommt es auf ungefähr 300 bis 400 Milliarden Dollar, ein Zehntel dessen, was in Bankenrettungsprogrammen konkret schon beschlossen worden ist. Wobei man sogar sagen muss, es gibt das Gegenteil von Keynesianismus, es gibt eindeutige Bremser. Die Europäische Zentralbank hat zunächst mal im Juni, als alle schon massiv die Zinsen gesenkt haben, den Zinssatz nochmal erhöht, damit eindeutig prozyklisch gewirkt haben. Die Inflation ist eine riesige Gefahr, muss jetzt dringend da bremsen, weil Inflation ist, hat sich ganz schnell in panikartigen Schritten nochmal um 1,7 Prozentpunkte, nein, mehr als 2,5 Prozentpunkte die Zinsen wieder gesenkt. Trotzdem ist sie noch weit höher als die US-amerikanische Notenbank. Die Bundesregierung selber macht das Gleiche wie im September, wo es sagte, USA, Banken ist ihr Problem, ist nicht unser Problem, wir haben kein Problem bei den Banken. Jetzt sagt die Konjunktur, ist nicht unser Problem, nächstes Jahr wächst die Wirtschaft, obwohl alle sagen, die geht massiv den Bach runter, wir brauchen kein Konjunkturprogramm. Jetzt, nachdem die Pendlerpauschale gestern als unrichtig erkannt wurde, wir sagen, das ist ja ein kleines Konjunkturprogramm von angeblich 20 Milliarden Euro, was stattfindet, es reicht jetzt schon, mehr wollen wir nicht geben und so weiter und so weiter. Und es geht noch weiter. Die neuen Kreditprogramme, die der Internationale Währungsfonds und die Europäische Union vergeben hat an Island, an Ungarn und vergeben will an die Ukraine und an Weißrussland und an Lettland, sind eindeutig prozyklisch und sind genau, also die Krise verstärkend, und sind genau solche Programme, wie sie vor 29 folgende angeblich katastrophal waren, sie waren katastrophal, und wie sie auch in der dritten Welt bei der Krise 97, 98, Asienkrise, katastrophal gewirkt, wo es geheißen hat, ihr kriegt einen Sonderkredit vom IWF, aber ihr müsst dafür die Staatsausgaben massiv reduzieren, ihr müsst Leute entlassen, ihr müsst Subventionen auf Grundnahrungsmittel streichen. Das findet jetzt in Europa statt. Das heißt, es gab eine Schlagzeile zu Ungarn von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die sagten, das IWF-Kreditprogramm für Ungarn ist wie ein Drittweltprogramm. Also mit der Drittwelt kann man es ja machen, mit Ungarn kann man es auch machen. Das heißt, es wird genau das gemacht, was immer hieß, es machen wir nicht mehr. In der Krise wird dann noch zusätzlich gespart, was katastrophale Folgen haben muss. Man sagt einerseits, Nachfrage müsste gestärkt werden, was ja wichtig ist, von einem gesamtwirtschaftlichen Aspekt her. Aber die Leute, die Kredite geben, sagen natürlich, ich will es zurückbekommen. Das kriege ich nur zurück, wenn es von den Leuten mit Blut, Schweiß, Tränen erarbeitet wird, rausgequetscht wird, vom Staatshaushalt, aus den Ressourcen und so weiter, dann kriegen wir das zurück. Deswegen die Auflagen, Subventionen streichen, Leute entlassen. In Ungarn konkret wurde das 13. Monatseinkommen für Rentner, die extrem wenig kriegen, die ein 13. Monatseinkommen hatten von, glaube ich, 100 oder 200 Euro, auf ein Drittel reduziert. Und das 13. Gehalt für alle Beamten wurde gestrichen, ersatzlos. Als ein Beispiel dafür, wie rabiat der IWF in diesen Sektoren bereits eingreift und krisenfördernd wirkt. Jetzt entstand der Eindruck, dass eben ein Teil dieser Bankenrettungsprogramme irgendwie durchdacht gewesen wären. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von internationalen Treffen, wo man so tut, als wäre man einigermaßen auf der Höhe der Zeit. Spannend ist vielleicht, dass nachdem American International Group, nachdem Fannie Mae und Freddie Mac gerettet wurde, am 11. September die britische Financial Times in London geschrieben hat, ich zitiere, für die Staatsaufsicht ist es nun Zeit, sich wieder zurückzuziehen. Das war genug des Keynesianismus. Was wir bis heute unternommen haben, müsste jetzt ausreichen. Zitat Ende. Darauf, und das ist ein wichtiges Blatt, kamen 4 Tage darauf Lehman Brothers Pleite. Darauf wurde gesagt, um Gottes Willen, wenn da nochmal sowas passiert, was Ähnliches, gibt es eine Katastrophe, weswegen die Hypo Real Estate gerettet werden musste, weswegen die Bankenrettungsprogramme aufgelegt werden mussten. Das heißt, die klügsten Leute in den klügsten Blättern haben genau so reagiert, wie sie nicht reagieren sollten, nämlich im Grunde krisenverschärfend reagiert. Und das ist ganz allgemein so, dass so getan wird, als könnte man das Ganze einfach nicht erklären, was hier stattfindet. Alan Greenspan, der immerhin mehr als 2 Jahrzehnte lang Chef der amerikanischen Notenbank Fed war und der zwar sagt, diese Krise ist ein Jahrhundertereignis, schreibt gleichzeitig oder sagt gleichzeitig, zitiere, wir sind als Menschen einfach nicht klug genug. Wir können die Dinge nicht so weit voraussehen, Zitat Ende. Dazu ein anderes Zitat. Wir wissen mehr über den Kreislauf der Erde um die Sonne und der Sonne um das Universum, als wir über die Industriezyklen wissen. Wir können die Bewegungen von unsichtbaren, unbegreiflich entfernten Himmelskörpern mit unvergleichlich größerer Genauigkeit voraussagen, als wir das Ende der Depression voraussagen können. Manchester Guardian, 9. Januar 1931. Er sagt, damals wurde gesagt, das ist irgendwie alles, die Physik haben wir im Griff, aber Wirtschaft, Weltwirtschaft, wo es ja wirklich um Menschen konkret geht, kann man nicht berechnen. Keiner weiß es genau, das ist irgendwie ein Mysterium, was hier stattfindet. Und es ist natürlich auch klar, dass bei diesem Weltkapitalismus von den Leuten, die die Herrschaft haben, die das Geld haben, die das Kapital haben, die Macht haben, die auch die Militärmacht haben, einiges getan wird, um so zu tun, als wäre das absolut alles undurchschaubar. Früher hat man gesagt, es ist Gott gegeben im Absolutismus. Gott hat die Hierarchie, den Feudalismus, die Ordnung so, Leibeigenschaft und so weiter so gebaut. Man kann da nichts dran ändern. Blaues Blut, anderes Blut und so weiter sind da maßgeblich. Heute sagt man Sachzwänge. Ja? Es sind Sachzwänge, die alle so da sind, die man nicht irgendwie kontrollieren kann. Wobei selbst in ganz banalen Bereichen man sagen kann, die Sachzwänge sind ganz bewusst herbeigeführt worden. Nur ganz banal. Es war bis vor 20 Jahren normal, dass eine Bank, Sparkasse zum Beispiel, wenn du als Häuslebauer einen Kredit aufnimmst, den Kredit in ihren Büchern behalten muss. Das gab es nicht, dass er verkauft werden kann. Seit 15 Jahren ist es normal, der kann verkauft werden. Nach Irland, nach USA, neu verwickelt werden, in ein Paket gepackt werden. Und die Sparkasse, nö, ihr Kredit ist ganz woanders. Und plötzlich kommt eine irische, eine nordamerikanische, eine kanadische, wie auch immer, eine Bank und sagt, wir sind heute Gläubiger von Ihnen, bitte zahlen Sie mal gleich ein paar Prozente mehr, wenn die Fälligkeit ausläuft und so weiter und so weiter. Das ist herbeigeführt worden, witzigerweise zum Teil sogar Herr Asmussen zum Beispiel, der Staatssekretär von Herrn Steinbrück und auch die Koalitionsvertrag von der Bundesregierung sagen, noch der gültige Koalitionsvertrag dieser Bundesregierung sagt, man muss all diese Sicherheiten abbauen, man muss die Kredite flüssiger machen, man muss diese unnötigen Kontrollen, Regularien abbauen. Die gleiche Kanzlerin, die behauptet, man muss mehr Regularien haben, hat in ihrem Programm, auf das sie ihren Eid geschworen hat, gesagt, man muss Regularien abbauen, das behindert das Kapital, weil der Markt allein die Dinge richten würde. Ich glaube deswegen, drittens, dritter Bereich meines Vortrags, dass wir uns mal ansehen sollten, die Verschränkung, auf der diese jetzige Krise stattfindet und die zwar nicht exakt den Termin 2008, 2009 vorhersagbar macht, aber die einigermaßen klar machte, dass diese Krise nicht so unerwartet kommt. Die erste Ebene der Krise ist die allgemein bekannte, die jetzt auch schon einleitend kurz genannt wurde, die Ebene der Kredit, Marktkrise, beginnend im Immobiliensektor, die einfach ganz banal besagt, dass im Kapitalismus es einerseits eine relativ unbeschränkte Möglichkeit der Ausweitung der Produktionskapazitäten und der Produktion selber gibt und andererseits aufgrund dessen, weil eben lohnabhängige, weil Renten, weil Staatsausgaben Kostenfaktor sind, der gesenkt werden soll, um die Profite zu erhöhen, die Konsumptionskraft beschränkt ist. Und das in dem Maß, wie dieser Grundwiderspruch, Beschränkung der massenhaften Nachfrage und fast unbegrenzte Steigerung der Produktion, wie die Kluft auftritt, natürlich der Kredit ein Mittel ist, diese Krise hinauszuzögern. Und in dem Maß, wie die Kredite auf allen Ebenen, der persönlichen Kredite, der Hypothekenkredite, der staatlichen Verschuldung hinausgezögert wurden, wie die Nachfrage da gesteigert wurde, in dem Maß konnte man 10, 20 Jahre lang sagen, das geht doch alles so munter weiter, so kein Problem. Nun ein Faktor, heute ist ein US-amerikanischer Haushalt im Durchschnitt, ohne Hypotheken, ohne Immobilien, und mit 10.000 Dollar Kreditkartenschulden belastet. Wobei ein Haushalt, das finde ich noch spannender, im Schnitt 15 Kreditkarten hat. Im Schnitt. So, wenn bei jeder nur 800 Dollar drauf sind, klar, mal 15 bist du bei ungefähr 10.000 angelangt. Ja? Im Schnitt, und das ist eine Verdreifachung in den letzten 10 Jahren. Klar, das ist ein Kredit, wo natürlich unheimlich den Konsum zunächst mal ausgeweitet hat, wenn die noch die Kreditkarten gesagt haben, wir brauchen nicht viel Zinsen, wir machen das so, Verlau und so weiter. Anderswo das Geld geholt haben, dann geht es einigermaßen. Nur wenn die Zinsen jetzt kommen oder wenn das angefordert wird, dann ist eben der große Kladderadatsch da. Das ist die erste Ebene, da könnte man sagen, naja, Stichwort Merkel, Stichwort Steinbrück, Stichwort Paulson und Gordon Brown. Wenn man jetzt mehr Regularien machen würde, wie das mal war, in der guten alten 50er, 60er, 70er Jahre, könnte man das ja kontrollieren. Die Frage ist natürlich, warum sind die Regularien denn weggefaked worden? Das ist vielleicht die Macht des Kapitals stärker als die Macht des menschlichen Verstandes. Aber da kommt die zweite Ebene dazu, warum eben das vorhersehbar war und eben sich eine zweite Krisenebene zugesellt, nämlich die, dass wir nun seit 250 Jahren zyklische Krisen des Kapitals haben. Und dass jedes Gequatsche von Verstetigung der Konjunktur Gequatsche ist, wenn seit 250 Jahren der Kapitalismus läuft in Aufschwung, Höhepunkt, Abschwung, Rezession. Dass aus bestimmten Gründen die Rezession der 50er, 60er Jahre nicht so brutal war wie 29 folgende und wie jetzt, ist eine Frage, die man klären kann, aber der Zyklus war immer da gewesen. Und man kann sagen, der letzte Zyklus begann 2001, nach der Krise 2000, 2001 oder 2002 ungefähr. Er hätte vielleicht bis 2008, 2009, wäre vielleicht bei normalen Bedingungen gegangen, dann wäre ohnehin eine neue Rezession gekommen, so wie wir eine eben im Jahr 90, 92 hatten und eben 2001, 2002 hatten. Dass sie jetzt ein Jahr früher kommt, hängt möglicherweise zusammen mit der Finanzkrise, die eben das mit beschleunigt hat, wie auch immer. Jedenfalls ist die Kombination ist da von einer normalen zyklischen Krise, einer ganz ordinären Krise, die ganz normal seit 250 Jahren so stattgefunden hätte, mit dieser Finanzmarktkrise. Und diese ordinäre Krise ist allein schon deswegen relativ banal und normal mit dieser Formel GWG', weil im Kapitalismus eben nicht Ware gegen Ware getauscht wird und nicht nach Plan produziert wird, sondern eben Geld auf den Markt tritt, damit Lohnarbeit einkauft, Rohstoffe einkauft, Maschinen beschäftigt, um danach G' zu sein, nämlich mehr Geld zu sein und das Auseinanderfallen von dem ganzen Prozess auf dem Markt selber allein die Krisenmöglichkeit bedingt. Was natürlich dann noch andere Faktoren wie Unterkonsumption, Überproduktion, Disproportionalitäten im Produktionssektor verglichen mit dem Konsumsektor und so weiter nochmal verstärkt hat. Aber zunächst mal ist allein im Kapitalismus selber angelegt, diese Möglichkeit der Krise aufgrund der Anarchie der Produktion, aufgrund der Disproportion und aufgrund des Auseinanderfallens von der Planung. Es kommt jetzt dazu eine dritte Krisenebene, die Ebene der führenden industriellen Branche und die Krise der führenden industriellen Branche. Im ganzen Kapitalismus des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts waren besonders ernste Krisen diejenigen, in denen gleichzeitig die führende Branche in eine Krise geraten ist, in eine Branchenkrise geraten ist, nämlich die Eisenbahn. Die stand im Mittelpunkt der Krise 1857, 1873 und teilweise in den USA noch 1929, wobei die letzte große Eisenbahngesellschaft in den USA im Jahr 74 pleite ging, nämlich Penn Central. Im 20. Jahrhundert, ab ungefähr 20er Jahre in den USA, ab den 60er Jahren in Deutschland ist die entscheidende Industriebranche die Autoindustrie, die das Herz des modernen Kapitalismus darstellt. Jede Beziehung in Bezug auf moderne Technik, in Bezug auf Kapitalkonzentration, in Bezug auf Produktivitätskraftsteigerung und so weiter. Und man kann sogar sagen, ich habe gerade einen Artikel für Konkreter geschrieben, für das Januarheft, wo ich das mal genau ausgerechnet habe, dass seit Mitte der 70er Jahre immer die Branchenkrise im Automobilsektor weltweit ein halbes Jahr bis ein Jahr vor der weltweiten Rezession war. Ähnlich wie der Ölpreis auch. Also im Jahr 73 gab es eine beginnende Autokrise, im Jahr 74, 75 die internationale Rezession und so weiter. Im Jahr 79 beginnende Automobilkrise, im Jahr 80, 82 internationale Rezession. Im Jahr 89 beginnende Automobilkrise, 90, 92 internationale Rezession. Im Jahr 99, 2000 beginnende Automobilkrise, 2000, 2001 internationale Rezession. Und jetzt wieder, seit ungefähr Sommer dieses Jahres, ein katastrophaler Einbruch in der internationalen Autobranche, und zwar nicht in den USA allein. USA gehen die Verkäufe um 40% zurück seit Oktober dieses Jahres. Das ist gigantisch, es gab es fast nur in der Weltwirtschaftskrise 29. Aber genauso gehen die Verkäufe von Toyota in USA zurück. Auch Toyota in Japan hat zweistelligen Einbruch im Verkauf. Die deutschen Autokonzerne rechnen im nächsten Monat Dezember, in diesem Monat Dezember, mit 20-25% Rückgang der Neuzulassungen. Im nächsten Jahr mit möglicherweise 30% Rückgang der Neuzulassungen. Das heißt, es gibt eine weltweite Krise in dieser Branche, die nur noch 80, 82 gab es eine ähnliche internationale Automobilkrise, bisher jedenfalls. Und da geht es jetzt aber mehr. Während es im Jahr 79 in den USA nur um Chrysler ging, wo der damalige Chrysler-Boss, Jacocca. Na, ich kriege den Vornamen nicht mehr hin, wo der damalige Chrysler-Boss Jacocca von Detroit persönlich ein Chrysler-Modell vom Typ Horizon nach Washington 8 Stunden lang gesteuert hat, um für 1,2 Milliarden Dollar anzustehen, staatliche Hilfe. Und am letzten Tag der Regierung von Jimmy Carter ihm die 1,2 Milliarden Dollar gab, weil er wusste, Ronald Reagan im nächsten Tag würde ihm nicht die 1,2 Milliarden Dollar geben. Dann Jacocca 10 Jahre lang gefeiert wurde als Ausgeburt der Marktwirtschaft, der in 80er Jahren Chrysler an die Spitze wieder gefahren hat, im Jahr 98 Chrysler verkauft, verramscht werden musste an Daimler Chrysler. Daimler dann 10 Jahre lang sagte, wir sind internationaler Konzern, binational, deutsch-US-amerikanisch, bis vor einem Jahr, im Jahr 2007, Chrysler abgestoßen wurde, wörtlich in den Rachen eines Höllenhundes namens Cerberus, einer Private-Equity-Gesellschaft, die jetzt gerade diesen Konzern ausnimmt. Jetzt aber geht es darum, dass alle 3 US-amerikanischen Konzerne vor dem Abgrund stehen, nicht ein Konzern. Dass Ford, General Motors, Chrysler, da schon nicht 1,2 Milliarden Dollar, sondern 34 Milliarden, Entschuldigung, nicht 1,2 Milliarden Dollar, sondern 34 Milliarden Dollar brauchen, um zu überleben, für bis Frühjahr nächsten Jahres. Das haben sie kurzfristig 15 Milliarden Dollar bekommen, damit Obama im Januar zunächst mal keinen Schrotthaufen vor sich hat. Dann kann ja Obama im Januar entscheiden, ob er diese Konzerne weiterfinanziert wird. Aber nochmal, das ist kein spezielles Problem der US-amerikanischen Autoindustrie. Das ist einfach, ich möchte nicht sagen Rassismus, aber Dünkel zu behaupten, die US-amerikanische Autoindustrie baut diesen Schrott. Das ist weltweit das Gleiche, wobei der Daimler-Boss, der Chrysler-Boss, war Herr Zetsche gewesen 5 Jahre lang. Herr Zetsche hat die gesamte Modellpalette, die angeblich so spritdurstig ist, die angeblich so dinosauriermäßig ist, zu verantworten, die jetzt auf dem Markt ist, nicht verkauft werden kann. Und Daimler und BMW und Porsche bauen in den USA primär Spritfresser und haben damit gut verdient in den letzten Jahren. Auch Toyota baut primär Spritfresser in den USA, hat damit gut verdient in den letzten Jahren, weil Pickups, weil SUV, Sport and Utility, welche jetzt in den USA gut gelaufen sind in dieser Zeit. Jetzt läuft es nicht mehr gut aus verschiedenen Gründen. Wobei ganz generell man sagen muss, eine Branche, in der das Gewicht eines PKWs in den letzten 15 Jahren um 50% sich erhöht, während der transportierte Inhalt um 30% zurückgeht, insgesamt dinosauriermäßig ist. Also von 800 Kilo pro Auto auf 1,3 Tonnen pro Auto, während früher 1,6 Personen in einem Auto saßen, jetzt 1,2 Personen in einem Auto sitzen, ist keine Ingenieurleistung, sondern ist irgendwie völlig daneben. Vierte Ebene der Krisenverschränkung. Wir haben immer erlebt im weltweiten Kapitalismus, dass Sag mal ganz kurz mit der Zeit, bin ich schon sehr weit?
Ja, du bist schon ganz gut fortgeschritten.
Sag mal mit der Zeit konkret.
Viertel nach acht, glaube ich.
Eine Stunde schon. Okay, dann. Okay. Vierte Ebene. Wir hatten im weltweiten Kapitalismus immer dann, wenn diese drei Ebenen, Finanzkrise, zyklische Krise und Branchenkrise oder Krise der führenden Branche zusammenkamen, eine historische Krise. Auch da ist es völlig falsch zu sagen, es gab die Krise 29. So tun, als wäre da eine Einmaligkeit gewesen, die ich jetzt vielleicht wiederholen könnte. Es gab mindestens seit 1857, 1873 und 1929 drei solche historische Krisen, die sehr, sehr ähnlich ausgeprägt waren. Und es gab auch, ist auch falsch, im Jahr 29 massive keynesianische, oder faktisch keynesianische Programme, um die Krise zu stabilisieren, die nicht gewirkt haben. Erst gewirkt haben im New Deal im Jahr 34. Es gab vorher schon, wie ich dokumentiere, Versuche der Regierung Hoover, nicht Roosevelt, Hoover, durch Konjunkturprogramme das zu retten, was nicht gelungen ist. Insofern muss man sagen, das sind Argumente, die eben so nicht ziehen. Es spricht sehr viel dafür, dass diese historische Krise eben heute auch da ist und die Konjunkturprogramme, auch wenn sie größer sein würden, nicht ohne weiteres ziehen. Erst nach einer bestimmten Zeit der Kapitalvernichtung, auch der Produktion von Menschen im Elend, erst dann ziehen werden im Rahmen des Kapitalismus. Und letzte Ebene, fünfte Ebene der Krisenverschränkung ist, wie Immanuel Wallerstein sagt, befinden wir uns am Ende eines Hegemoniezyklus. Damit ist gemeint, dass der Kapitalismus außer diesen vier bereits genannten Krisen Zyklen, ganz lange Zyklen hatte, in denen mal die Niederlande Hegemonialmacht Nummer 1 waren, in denen mal das britische Empire Hegemonialmacht Nummer 1 war und in denen mal die USA Hegemonialmacht Nummer 1 waren. Und in all diesen langen Perioden jetzt nicht exakte Zahlen haben können, weil viel Politik, Militär eine Rolle spielt, gab es aufsteigende Perioden, Niederlande ganz oben, absteigende, abgelöst mit vielen Kriegen zwischendrin durchs britische Empire. Aufsteigende britische Empire, absteigend mit vielen Krisen und Kriegen zwischendrin, bis das britische Empire abgelöst wird von den USA. Aufsteigendes US-amerikanisches Imperium bis 73, 74, Ende vom Vietnamkrieg, Auflösung von Dollarbindung und Goldbindung, absteigend seitdem beschleunigt durch George W. Bush in den letzten Jahren. Unklar, wo das enden wird, weil es keinen Ablösefaktor gibt. So ohne weiteres, weil der Euro, die Europäische Union, nicht ohne weiteres einspringen kann, unter anderem nicht, weil nicht die Militärmacht Europas da ist, die die US-amerikanische Militärmaschinerie ersetzen könnte. Die US-amerikanische Militärmaschinerie ist weitgehend Nummer eins und wird es auch bleiben in den nächsten 5, 6 Jahren, hat sogar in den letzten 5 Jahren ihren US-amerikanischen Militärhaushalt von 250 Milliarden Dollar auf 520 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Das heißt, das wird noch nicht sehr möglicherweise tragische Entwicklung geben können, was diese Auseinanderfallen von Deindustrialisierung der USA und Aufbau einer neuen und verstärkten Militärmacht der USA bedeuten kann. Auf was müssen wir uns einstellen? Vorletzter Aspekt, auch relativ jetzt gestrafft. Wir können bereits klar sagen, dass wir jetzt bereits oder spätestens im Januar dieses Jahr, nächsten Jahres in allen drei imperialistischen Zentren, also in Europa, Eurozone seit dem zweiten Quartal dieses Jahres, in Japan seit dem zweiten Quartal dieses Jahres und in den USA wahrscheinlich ab dem ersten Quartal nächsten Jahres im definitorischen Sinne eine Rezession haben werden, also zwei Quartale hintereinander ein Minuswachstum. Das ist zum ersten Mal, glaube ich, seit 1929, dass alle drei imperialistischen Zentren zum gleichen Zeitpunkt in eine ganz normale, ordinäre Krise reingeraten. Es gibt eine Theorie, die besagt hat, bis vor einigen, fast kann man sagen, Tagen, wonach einige Schwellenländer dieser Rezession entgehen könnten und sich das Gewicht von den imperialistischen Zentren Japan, Nordamerika, Europa verschieben könnte, nach China zum Beispiel. Ich habe das nie geglaubt, ich glaube das auch momentan nicht, zumal die aktuellen Daten auch der sozialen Unruhen darauf hindeuten, dass die chinesische Regierung ganz eigene Probleme haben wird. Aber ein Problem ist, dass sie mitgehangen, mitgefangen sind. Dass in dem Maß, wie sie einen Devisenschatz angehäuft haben von 1.600 Milliarden US-Dollar in Dollar weitgehend, total daran gebunden sind, dass wenn ihre Währung aufwerten würde, auch entsprechend der Dollar ihre Devisenschätze abgewertet wären, und dass in dem Maß auch, wie die USA in die Krise reingeraten, ihr Hauptexportmarkt, auf den sie orientiert sind, vielleicht mehr als alle anderen Länder, abstürzen würde. Deswegen gibt es eine Art Abhängigkeit, wie Dealer zu süchtigen, zwischen diesen beiden Ländern, USA einerseits und China andererseits. Es kommt dazu, dass in China der Bankensektor extrem auch labil ist und dazu, dass soziale Unruhen jetzt schon, nachdem einige hunderttausend Arbeitsplätze zerstört worden sind, in den letzten Wochen stattgefunden haben. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass in diesen gesamten weltweiten Sektoren in der Realwirtschaft die Krise stattfindet und stattfinden wird, sie verschärfen wird. Man muss dazu davon ausgehen, dass die Finanzkrise, Stichwort der Tour de Raison im Anfang durch die Brandherde, sich verschärfen wird, vor allem, dass auch einzelne große Banken nach Lehman Brothers, auch andere große Banken pleite gehen werden und irgendwann der Staat nicht mehr diese Banken auffangen kann. Man kann davon ausgehen, dass die Finanzkrise um eine Währungskrise erweitern wird, dass einzelne Länder wie Griechenland, Italien nicht so ohne weiteres im Euroverbund gehalten werden können, weil es eine Staatskrise gibt, da wo die Europäische Union riesige Beträge reinpumpen muss, wenn sie diese staatlichen Schulden abdecken will. Man muss davon ausgehen, dass vor allem Japan, die eine 12-jährige Depression hatten, das heißt von dem Jahr 1989-90 bis zum Jahr 2001-2002, eine durchgehende Krise, Depression hatten, in der diese gigantische Staatsschuld aufgehäuft wurde, wo sie tausende Milliarden Dollar umgerechnet reingepumpt haben, um Nachfrage zu generieren, was nicht funktioniert hat, die deswegen 200%, die öffentlichen Schulden machen 200% des japanischen Bruttoinlandproduktes aus. Das ist dreimal mehr, als nach dem Maastricht-Kriterium erlaubt ist, aber auch nur doppelt so viel wie Italien oder Griechenland an Staatsschulden haben, dass da dieser neue Einbruch in die Krise katastrophale Wirkungen haben wird. Und Japan ist nicht irgendwas. Die zweitgrößte kapitalistische Ökonomie, gleich nach den USA, die in so eine schwere Krise reingerät. Wir müssen schließlich auch einen Blick auf die Dritte Welt oder die sogenannte Dritte Welt, den Süden werfen und feststellen, dass wir vor allem durch den Verfall der Rohstoffpreise, durch die Integration von hunderten Millionen Subsistenzwirtschaften, das heißt Leute, die sich selber ernährt haben, durch die Globalisierung in den Kapitalismus jetzt eine gigantische Hungerkrise produziert bekommen, wo bisher noch diese hunderte Millionen Subsistenzwirtschaften vor 20 Jahren in den Krisenfall sich selber weiter ernähren konnten. Die waren außerhalb der normalen Ökonomie. Die sind jetzt globalisiert integriert worden. Die Zahlen der FAO, der UNO-Organisation zur Bekämpfung des Hungers, besagen, vor 20 Jahren gab es nur in Anführungszeichen 60 Millionen direkt Hungernde in der Welt. Im Jahr 2005 waren es 800 Millionen direkt Hungernde. Im Jahr 2007 925 Millionen Hungernde, in diesem Jahr 975 Millionen. Und im nächsten Jahr waren es erstmal mehr als eine Milliarde Menschen, waren direkt von Hunger, also nicht irgendwie knapp und irgendwie arm, sondern direkt von Hunger bedroht sein, wozu es kein Geld gibt. Im Gegenteil, die USA, Europa wollen die Gelder kürzen in dem Bereich für direkte Hungerhilfe. Ich möchte sagen, es ist zu früh, um eine eindeutige Prognose zu geben. Ich bin anders als vor 20 Jahren sehr vorsichtig geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Aber klar ist, es ist keine beliebige Krise, vor der wir stehen. Klar ist, viel spricht dafür, dass wir vor einer neuen Weltwirtschaftskrise stehen. Klar ist auch, dass wenn es dazu kommt, diesmal zum ersten Mal seit rund 100 Jahren, die gesamte Welt von der Krise erfasst sein wird, also nicht wie 1929 nur zwei Drittel ungefähr, weil in Russland nicht direkt dem Kapitalismus unterworfen war. Und klar ist auch, dass wegen der Globalisierung weit mehr als im Jahr 1857 und 1873 eine solche historische Krise die gesamte Menschheit umfassen würde. Ich zitiere Originalton Wolf. Die Spirale nach unten wird mit einer weiteren Zersetzung des Finanzsystems beginnen, sich mit einem vertieften Misstrauen und einem Verschwinden jeden Kredits fortsetzen und in einem allgemeinen Preisverfall und in einer Kaskade fallender Wertpapierkurse münden. Das Ganze wird keine Rezeptur für eine Wiederbelebung des Laissez-faire des 19. Jahrhunderts, sondern für ansteigenden Fremdenhass und Revolution sein. Zitat Ende. Martin Wolf in der Financial Times London vor einigen Tagen. Also bin ich so arrogant, mich selber zu zitieren, aber wenn ich es geschrieben hätte, hätte man gesagt, das ist ein bisschen übertrieben. Ja? Aber wenn einer der wichtigsten bürgerlichen Ökonomen der Financial Times London, der seit 40 Jahren Kommentare, ernsthafte, kluge Kommentare schreibt, schreibt, das ist eine Gefahr von Fremdenhass, heißt neuer Rassismus, neue Kriege oder von Revolution, dann ist es was anderes, als wenn linke oder linke Radikale das schreiben würden. Letzter Aspekt. Die Frage, was tun, was muss die Linke tun? Zunächst mal sollten wir frisch, fromm, fröhlich, frei sagen, Geld ist da, der Staat ist da, Pläne sind gefragt. Also alles andere als vor einem Dreivierteljahr. Geld war nicht da, wie Brigitte schon sagte, Hartz IV musste her, gab nicht 10, 20, 15 Milliarden Euro für BAföG, für Arbeitslosigkeitsbekämpfung, für Konturprogramm, sondern das ist jetzt zu hundertfachen Beträgen da. Der Staat, der abgeschrieben war, der angeblich völlig machtlos war, ist jetzt plötzlich gefragt. Er soll handeln und handelt auch im Grunde, wenn auch vielleicht für die falschen Leute. Und es ist nicht mehr die unsichtbare Macht des Marktes gefragt, sondern der Plan. Man muss planungsmäßig eingreifen. Und das sollten wir ernst nehmen. Das heißt, wir sollten zunächst mal sagen, in 5 Punkten, erster Punkt, wenn denn die Banken gerettet werden müssen, dann sollen sie gefälligst mit dem Geld der Steuerzahler übernommen werden, kontrolliert werden oder direkte Kontrolle zunächst mal der öffentlichen Hand gestellt werden. Und nicht gesagt worden, faites votre jeu, macht nochmal eure Spiele, sondern gesagt worden, rien ne va plus, nichts geht mehr. Das ist der allererste Punkt. Das heißt, all die Gelder, die jetzt schon ausgegeben wurden, nochmal 3.500 Milliarden Dollar stehen bereit. Ein Teil, 20%, sind bereits verballert worden. Wenn die direkt umgesetzt werden würden in die Kontrolle des Bankensektors, was das Normalste der Welt wäre, ja? Bei jedem anderen wird jeder Kapitalist sagen, ist ja logisch, wenn irgendeiner da pleite geht und ich komme und sage, ich rette dich im Geld, natürlich möchte ich dann kontrollieren und kann nicht sagen, mach die Scheiße weiter, was du gemacht hast 20 Jahre lang. Dann hieße das schon, dass der Finanzsektor damit das Herz des Kapitalismus zunächst mal, gut, Staat ist nicht an sich gut, aber zunächst mal unter öffentlicher Kontrolle wäre. So, zweiter Punkt. Klar ist, all diese berühmten Grafiken, dass der Finanzsektor sich völlig abgehoben, also abgehoben kann nicht sein, sondern sich völlig extrem aufgeblasen hat, verglichen mit der realen Wirtschaft, der müsste zurückgeführt werden, Luft rausgelassen werden, geht ja schon, entweicht ja schon massenhaft Luft aus dem ganzen Sektor, in dem eben Hunderte und Tausende Milliarden wertlose Papiere rumliegen. Jemand sagt, da steht zwar was drauf, aber das ist nichts mehr wert. Und entsprechend, das kann nur unter öffentlicher Kontrolle stattfinden. Und es müsste damit entsprechend der Finanzsektor, zunächst mal beginnend in Deutschland, aber europaweit und so weiter, zurückgeführt werden auf das, was schon mal nach der Weltwirtschaftskrise 1929 als sinnvoll angesehen wurde, nämlich kommunale Sparkassen, Genossenschaftsbanken, die dezentral kontrolliert werden und die bestimmten Inhalten verpflichtet werden. Das Geld nicht verspekuliert hat irgendwo in Irland ein anderes, sondern konkret Aufgaben hat, um die Wirtschaft flüssig zu halten und nicht generell, um mit Geld selber zu spekulieren. Das dritte wäre, wobei das natürlich konkretisiert werden kann und nicht heißen darf, dass das, was in den letzten 10, 15 Jahren im Bereich der Sparkassen, Genossenschaftsbanken stattgefunden hat, weitergemacht werden muss, sondern das zurückgeführt werden muss auf die ursprüngliche Intention, was damals angedacht war. Drittens müsste man natürlich Konjunkturprogramme beschließen, aber eben nicht abstrakte Konjunkturprogramme, sondern die müssten stofflich konkretisiert werden. Das heißt, müsste gesagt werden, dass Programme europaweit, deutschlandweit beschlossen werden müssen im Bereich von Bildung, im Bereich von Kindergärten, im Bereich von Energiewende, im Bereich von Verkehrswende und in diese Segmente stofflich konzentriert und stofflich durchdacht Gelder reingegeben werden. Wobei ich sage, ist ein Riesenunterschied zu den Revolutionen 17 Russland, der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch China 49 oder Kuba 59, wo zwar die Eigentumsverhältnisse völlig verändert wurden, aber man stofflich die gleiche Scheiße weitergemacht hat, weil man es nicht anders wusste, weil es zum Teil ein Teil der Entwicklung war. Heute behaupte ich, dass in allen Bereichen, Verkehrssektor, Pharmazie, Landwirtschaft, Energie, es alternative Programme gibt von klugen Leuten, die umgesetzt werden könnten, die zum bedeutenden Ressourceneinsparung führen würden und eben die ganze Entwicklung in Richtung Klimakatastrophe, in Richtung Umweltkatastrophe, in Richtung Städtezerstörung und so weiter, in Richtung Zerstörung der Menschen reduzieren oder abbauen könnte oder zurückführen könnte zu einem System, in dem der Mensch eben im Zentrum stehen würde. Insofern finde ich, dass die Idee, dass die Firma SolarWorld Opel übernehmen wollte, Und dass der Betriebsratsfürst von Opel, Herr Franz, sagte, die haben sich irgendwie eine Adresse geirrt. Das ist absurd. Warum denn? Man, denen kann doch nichts Besseres passieren, dass sie eine Milliarde Euro zahlen dafür und sagen, zunächst mal macht mal weiter in Richtung E-Auto, aber dann wollen wir daraus eine Konversion machen. Und der gleiche Opel-Konzern, der schon unter US-Eigenschaft zu 100% für die Nazis gewirtschaftet hat, vom Jahr 33 an alle Briefe mit Heil Hitler unterschrieben hat und dann sogar die Me-262 entwickelt hat, die letzte Wunderwaffe von Hitler. Der gleiche Opel-Konzern konnte in wenigen Jahren konvertieren von ziviler Autoproduktion in Rüstungsproduktion. Der kann nicht rückkonvertieren in Richtung Solarzellen, Waggons für Eisenbahn, was auch immer. Absolut klar, das ist technisch machbar und muss mindestens mit angedacht werden. Damit komme ich zum vorletzten Punkt. Klar sollte auch sein, viertens, dass jetzt die Gewerkschaften nicht primär diskutieren sollten über Lohnerhöhungen, das ist auch richtig und wichtig, sondern primär ernsthaft neu diskutieren müssen über radikale Schritte der Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich. Ja? Unter Bedingungen, dass jeder weiß, es gibt einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit in den nächsten 2-3 Jahren. Unter Bedingungen, dass jetzt schon wir real 5 Millionen haben und offiziell noch 3 Millionen haben. Was das bedeutet an Verarmung, Verelendung, an Schwächung der Gewerkschaften dadurch, ist gigantisch. Und das Argument, dafür ist kein Geld da, ist so verrückt, wenn es heißt, wir haben 3.000 Milliarden weltweit und in Deutschland 480 Milliarden Euro für die Banken. Warum soll da nicht das Geld für Lohnausgleiche da sein, wie auch immer organisiert, um Lohnausgleiche da zu organisieren, wo angeblich die Konzerne und die Unternehmen nicht in der Lage sind, Lohnausgleiche zu finanzieren? Das müsste gesagt werden, weil dazu noch gesagt werden muss, dass Franklin D. Roosevelt im Jahr 34 drei Punkte hat in seinem Programm. Erstens Mindestlöhne, zweitens Reduktion aller Schulden um 40% durch Entwertung des Dollars entsprechen und der entsprechenden Schulden und drittens 30-Stunden-Woche. Im Jahr 34, 30-Stunden-Woche als Minimalprogramm, des New Deal von einem bürgerlichen Präsidenten als Antwort auf die historische Krise damals. Letzter Punkt. Ich glaube, dass wir heute natürlich auch so weit sein sollten, über alternative Modelle des Wirtschaftens und der Gesellschaft zu diskutieren. Das notwendig wäre, Zukunftswerkstätten, wie eine andere Ökonomie aussehen kann, nachdem diese Ökonomie so an die Wand gefahren wurde von den Leuten, die sagten, dass allein der Markt, allein Sie, Ackermann und der Markt, es richten würden und richten könnten. Und wenn heute die Dimensionen einer neuen Weltwirtschaftskrise noch ein bedeutend schlimmer sind vor dem Hintergrund von Klimakatastrophe, also wenn heute als einzige Antwort gesagt wird, dann zahlt doch mal 2 Jahre keine Kfz-Steuer. Oder gesagt wird, dann geben wir halt 34 Milliarden Euro, Dollar den US-amerikanischen 3 Konzernen, Chrysler, Ford und General Motors, um weiterzumachen und noch mehr CO2-Emissionen zu produzieren. Das ist die einzige, relativ rein wirtschaftlich gesehen, Lösung, die die Bürger anzubieten haben. Dann ist doch klar, dass andere gedankliche Spiele notwendig sind, um aus dieser Krise herauszugelangen. Die heißt natürlich konkret, dass eben Menschen, menschliche Bedürfnisse im Zentrum stehen müssen. Und da gibt es ja den berühmten Satz, der in Österreich dem Herrn Franitzky, in Deutschland dem Herrn Helmut Schmidt oder in Frankfurt der Frau Petra Roth zugute geschrieben wird, der lautet, wer Visionen hat, soll ins Krankenhaus. Ich habe gerade eine Zeitung in Österreich gesehen, die heißt Spitäler warten auf Visionen. Ich würde umgekehrt sagen, wer in der Situation keine Visionen hat, gehört auf die Couch. Dankeschön.
Schlusswort.
Ich habe zu dem Thema Krieg und Repression und rechte Gefahr nichts gesagt, aus Zeitgründen. Ich sehe das genauso, wie dieser Beitrag kurz kam. Das heißt, es ist kein Zufall, dass Herr Schäuble parallel mit der Krise und parallel damit, wo er sagt, er sei Neo-Keynesianer jetzt plötzlich, ökonomisch, ja, will, dass die Bundeswehr zu Land, in der Luft, Entschuldigung, zu Luft, zu Wasser und zu Land eingesetzt werden kann in Krisen. Das heißt nichts anderes wie bei Streiks oder bei Demos keine Bundeswehr eingesetzt werden. Gut, da kommt er jetzt vielleicht nicht durch bis zum nächsten Jahr und die nächste Regierung, wenn die FDP und die CDU sich stellen würde, dann wird es dann machen und so weiter und so weiter. Aber es ist ganz eindeutig der Zusammenhang. Und das war genau gleich nach der ersten Rezession 66, 67, wenn Willy Brandt und Kiesinger eben auch die ersten Notstandsgesetze eingeführt haben, auch mit ersten Paragraphen, wenn ein Land instabil wird, kann die Bundeswehr einmarschieren und so weiter, was damals schon nicht nur andiskutiert, sondern teilweise in die Verfassung reingeschrieben wurde. Ich habe in der Zeitschrift Zivilcourage für die DFGVK einen Leitartikel auch geschrieben, dass man die Zahlen vergleichen muss, die jetzt momentan für Bankenrettungspläne ausgegeben werden, mit den Zahlen, die kein Mensch antastet zu der Rüstung. Ja, dass weltweit die Rüstung bei 1.250 Milliarden Dollar liegt, Tendenz steigend, dass die USA massiv gesteigert haben, dass auch ein Obama, wer auch immer, auch nicht in Gedanken dran vage denkt, das zu reduzieren. Das läuft ganz normal weiter. Sagt, wo ist das Geld? Überall kann ein Problem geben. Aber dass das umgewidmet werden müsste, dass die Rüstungsindustrie konvertiert werden müsste, dass das Geld außer für neue Kriege nirgendwo sinnvoll eingesetzt wird, sondern im Grunde diese katastrophale Vorbereitung dient, die schon angedeutet wurde, ist absolut klar. Das war eigentlich auch für die Linke, auch für Gewerkschaften, soweit ich weiß, kaum ein Thema gewesen in den letzten Wochen dieser großen internationalen Krise. Zu China sei nichts, habe ich schon gesagt. Zu Rentenansprüchen und Privatisierung möchte ich nur sagen, die Kapitalumlagen bei Altersvorsorge, aber auch bei Sicherheit vor Arbeitslosigkeit und so weiter, sind ja die Basis für Spekulation. Ja? Also in dem Maß, wie Versicherungen sagen, wir brauchen mehr Plattform, um zu arbeiten, zu spekulieren, sagen sie, Umlageverfahren abschaffen, die sollen auf kapitalbasierte Finanzierung gehen und das ist genau das Potenzial, wo die gigantischen Räder weltweit gedreht wurden, die jetzt eben zusammenkrachen. Umgekehrt ist ein Umlageverfahren, ein Verfahren, wo du den ganzen Apparat von tausenden Milliarden Dollar gar nicht brauchst, weil die aktive Generation zahlt für die Älteren und so weiter. Die Beschäftigten zahlen für die Nichtbeschäftigten. Das ist so im Grunde auch finanzierbar und machbar und im Grunde die eine Basis, um im riesigen Maßstab Geld oder Luft oder Knete rauszunehmen aus diesem aufgeblasenen Finanzsystem. Zur Frage der Perspektive und des Beitrags, dass wir jetzt nicht so reformerisch diskutieren sollen, nur die Banken zu verstaatlichen und so weiter. Also ich bin völlig einverstanden und ich sage das seit wirklich 38 Jahren, dass wir für eine andere Gesellschaft offensiv eintreten müssen. Die Frage ist doch nur, wie man das vermittelt und wie man das konkret macht, wie man kämpft. Also du wirst in meiner ganzen Arbeitszeit 1969 nie entdecken, dass ich irgendwo für sowas gestanden hätte, wie du angedeutet hast. Aber ich sage, du musst natürlich, je nachdem, in welcher Situation du bist, ein Programm entwickeln, Forderungen entwickeln, die da anknüpfen, wo die Leute jetzt diskutieren und das in die Richtung treiben, wo wir gemeinsam hinwollen. So, und ich habe in dem Leitartikel der neuen Luna Park geschrieben, ja basta, genug jetzt, wir arbeiten nicht mehr auf Maggies Farm. Maggies Farm ist der Song von Bob Dylan, wo er mit dem Begriff I ain't gonna walk on Maggies Farm no more meint, wir sind nicht mehr bereit, im Kapitalismus zu arbeiten. Das heißt, man muss jetzt offensiv sagen, ja basta, wie die Zapatista sagen, genug jetzt und ernsthaft daran denken, wie was anderes entstehen könnte. Aber die Frage natürlich jetzt, wie du das anknüpfst an dem, was die Leute auf der Straße diskutieren, was die Leute diskutieren, wenn sie ihren Job verlieren, was die Leute diskutieren, wenn sie sehen, ach, die haben da plötzlich 480 Milliarden Euro für die Banken oder 60 Milliarden Euro für die Hypo Real Estate, das ist ein anderer. Da musst du dann konkret überlegen, was kannst du da inhaltlich reinbringen, was ohne eine Verfälschung in unsere Richtung geht, aber durchaus den Leuten zunächst mal da einleuchten, weil ihnen wird es ja basta, nur zu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10% einleuchten. Selbst die Linke macht ja momentan nicht mit bei der Frage, der Systemfrage, wo sie 10-15% bekommt und es gut machen könnte und gut sagen könnte im Parlament, dass er A, B, C, D machen müsste. Aber es findet ja im Grunde gar nicht statt. Im Gegenteil, es wird weitgehend so getan, als könnte man den Kapitalismus so verwalten. Insofern glaube ich nochmal, dass diese Frage sich stellt. Es wird sie mehr denn je stellen und das Kontrastprogramm wird eindeutig ein rechtes sein. Das kann sein, momentan sind die ähnlich von den Socken wie wir, die waren nicht darauf vorbereitet, auf diese Art von Krise. Diese Programme sind ziemlich eklektisch, die sie momentan auflegen. Das Programm der USA zum Beispiel, was zunächst hieß, 700 Milliarden Dollar für die Banken, der wurde nur zum Teil abberufen. Dann haben sie gesagt, okay, dann ist es Geld für die Kreditkartenkrise. Das heißt, sie haben keinen festen Plan, keinen klaren Durchblick, weil eben der Kapitalismus ist so, wie er ist, anarchisch und so weiter und so weiter. Aber klar ist schon, dass irgendwann sich ein Plan herauskristallisieren wird. Und allein die jetzigen Programme der Autokonzerne, die besagen ja klar, A, wir brauchen Staatsknete und B, wir brauchen Massenentlassungen und dann noch die erkämpften und erreichten Ansprüche der Beschäftigten, vor allem in den USA, auf Pension, auf Renten, auf Gesundheitsvorsorge, wird gestrichen, radikal zusammengestrichen. Das waren die Programme sein, eben damit diese Krise zu finanzieren und damit diese Banken und diese Konzerne zu retten. Und da muss eben diese Alternative in diese Richtung radikal anders sein. Wir haben zum Beispiel auch vor, in der Nummer 5, das ist die Frühjahrsnummer von Luna Park 21, gemeinsam mit dem Denknetz der Schweiz, das Denknetz der Schweiz, ein Zusammenschluss von 600 Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern links am linken Rand der schweizerischen Gewerkschaftsbewegung, die sehr fortschrittlich sind, nur das Heft schwerpunktmäßig zu widmen, was heißt alternative Produktion heute? Was ist heute machbar, was ist denkbar, in welche visionäre Richtung muss es gehen? Weil wir genau wie du sagen, das muss natürlich eine Alternative insgesamt auch da sein, indem man sagt, das wirkt einigermaßen überzeugend, auch wenn es zunächst mal nur für ein paar 10.000 oder 100.000 Leute ist. Und da bin ich auch völlig einverstanden mit dem, was Brigitte sagt. Das heißt, bei den ersten Stunden oder ersten Nächten in Athen und Thessaloniki und Larissa und Lamia und Piräus und ein paar anderen Städten, auch Kreta, war zunächst mal auch nur der Eindruck, na gut, das sind Jugendliche, zu Recht wütend, verständlich bei der Ermordung, es war eine Ermordung von einem Jugendlichen, aber in dem Maß, wie das eben nicht ein paar Hundert, sondern Tausende waren, in dem Maß die Bevölkerung auch in der Regel jedenfalls nicht total mit Abscheu auf die guckt, mit Abscheu auf die Regierung, die Korruption, die Polizei guckt und in dem Maß, wie ich das verbinde mit dem Generalstreik, meine ich, dass eigentlich ein bisschen ja, wie der Lenin aufscheint. Der Imperialismus bricht uns am schwächsten Kettenglied. Ja, also diese Möglichkeit, dass irgendwas passiert, was man gar nicht gedacht hätte, man Griechenland. Ich kann sogar eine nette Geschichte erzählen. Wir haben hier eine Geschichte von McWomple drin, einleitend. Opfer für die Banken oder Opfer der Banken, Fragezeichen, ja, in der Luna Park. Und die Mac hat, als sie vor 3-4 Wochen, das ist die Chefin vom LaborNet, vor 3 Wochen den Artikel abgab, als letzten Satz drin gehabt, das Beispiel des griechischen Generalstreiks müsste verallgemeinert werden. Und ich, Depp, habe der Mac telefoniert, und Entschuldigung, das war ein Generalstreik vor 6 Wochen. Das kapiert keiner, wenn das Heft rauskommt im Dezember. Generalstreik, es weiß keiner in Deutschland, was da war in Griechenland. Ich würde ihn weglassen, weil wenn da nichts mehr passiert, jetzt ist er weg, der Satz. Ja, wenn er drin wäre, eine Prophetin hat er geschrieben, weil Redaktionsschluss war vor 2 Wochen gewesen. Also das hat man einfach nicht gedacht. Und das kann anderswo passieren, das kann in Frankreich was passieren, das kann in Irland was sein, das kann Spanien und so weiter. Das heißt, da muss man die Augen offen behalten und überlegen, ob sich sowas verbinden kann. Dieses allgemeine, ich fand auch den Begriff mit Vertrauen total super von dir, weil ich habe irgendwo mal geschrieben, das ist doch verrückt. Die Leute jammern, die Banken haben kein Vertrauen mehr. Die armen Banken haben kein Vertrauen mehr. Aber das Hauptproblem sehe ich auch so, dass die Menschen, außer jetzt in der Familie, im kleinen Kreis, gegenüber der Geliebten oder dem Geliebten oder dem Kind und so weiter, oder der Oma und so weiter, Vertrauen haben. Aber ansonsten das Vertrauen immer mehr abgebaut wurde im Rahmen der Globalisierung, was ja auch heißt, der Durchdringung des Kapitalinteresses in alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens und in alle Ecken des Globus hinein. In dem Maß eben menschliche Werte allgemein, Solidarität, Rücksichtnahme und so weiter abgebaut wurden und eben auch nur die Frage der, ja, wie ich schon sagte, Spitäler müssen Visionen haben, ja. Die meinen natürlich, die müssen Visionen nach Knete haben, nicht Visionen, dass man genug Betten hat, richtige Medizin hat und die Ärzte nicht länger als 40 Stunden arbeiten, sondern die arbeiten momentan 60 und 70 Stunden und so weiter. Die Vision meinen sie nicht. Die meinen, Vision heißt bei denen Vision nach Knete, Geld machen aus Krankheit. Und das ist eine völlige Verdrehung dessen, was wir eben uns als, ja, reale Vision vorstellen sollten. Vielleicht nur noch eine kleine Anmerkung auch in eigener Sache. Ich habe schon gesagt, diese Zeitschrift, die ich mache, ich habe einige Exemplare da von der vorletzten Nummer, die gratis mitgenommen werden können. Die neue Nummer, die eine Woche alt ist, für 4 Euro kann mitgenommen werden. Aber die Hauptsache wäre mir, dass vielleicht 3, 4, 5 Leute in Karlsruhe sagen, muss ich eigentlich abonnieren. Glaube ich, müsste man wirklich abonnieren. Dankeschön.